Die Zeiten, dass China einfach die verlängerte Werkbank der Industrieländer war, ist lange vorbei. Also die setzen mittlerweile Akzente. Und immer wenn quasi die USA versuchen, die irgendwie einzuschränken, zu behindern, geht es nach hinten los. Ja, mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Gründer des Aktienfinders. Bei uns geht es ums langfristige Investieren in Aktien, seit etwas über einem Jahr auch ETFs.
Hallo und herzlich willkommen bei Börse at Home, wie immer montags um 12 Uhr, wo wir uns 30 Minuten geballtem Börsenwissen widmen. Heute auch mit einem sehr spannenden und aktiven Thema, denn jeder spricht über KI, über die KI-Rallye. Ja, es gibt auch schon Spekulationen. Ist das alles eine Blase? Wird sich das verändern? Wie kann ich mich noch diversifizieren? Sollte ich da jetzt noch irgendwie mit einsteigen oder gibt es nicht noch andere stabile Sachen, wo ich auch mit investieren kann? Und dazu haben wir uns heute als Experten Thorsten Tietz eingeladen, der Gründer von Aktienfinder.net. Ich denke mal, den meisten wird es ein Begriff sein, aber ich würde mich freuen, Thorsten, wenn du dich noch mal kurz vorstellst für diejenigen, die dich noch nicht kennen und vielleicht jetzt auch schon mal so einen kleinen Ausblick gibst. Warum sprechen wir denn heute über genau dieses Thema?
Na, hallo Jana, danke für die Einladung an die Deutsche Börse. Ja, mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Gründer des Aktienfinders. Bei uns geht es ums langfristige Investieren in Aktien seit etwas über einem Jahr auch ETFs, die man auch fundamental analysieren kann und unserer Meinung mittlerweile auch sollte, weil die ETF-Landschaft so komplex ist. Und natürlich ist KI bei uns auch ein großes Thema, sowohl in der Firma selbst. Wir nutzen KI auch ziemlich exzessiv mittlerweile zum Coden, redaktionelle Inhalte, Recherche, also alles Mögliche. Und können also aus erster Hand quasi auch sagen, dass KI ein Thema ist. KI ist gekommen, um zu bleiben und steht meiner Meinung nach noch in den Kinderschuhen. Und wir haben natürlich hier massive Bewegungen in der Wirtschaft und natürlich für uns, was interessiert, auch an der Börse durch das KI-Thema. Es gibt Aktien, deren Kurse stark gestiegen sind wegen KI. Es gibt andere Aktien, die stark gefallen sind wegen des Themas KI, also Softwareaktien in erster Linie. Und ja, wir gucken uns jetzt, würde ich vorschlagen, erstmal an, was es mit dem KI-Boom oder der KI-Blase, je nachdem, wie man es drehen möchte. Mhm. Gibt ja auch einen Kommentar von Siegfried, der geschrieben hat, wieso redet man dauernd von KI-Blase? Wir beschäftigen uns erstmal, denke ich, kurz mit dem Thema, so als Übersicht, und gehen dann weiter zu einzelnen Aktien, vielleicht auch ETFs, was man so in einer halben Stunde so machen kann, im Rahmen so von Diversifikation, ja. Weil unabhängig von jetzt KI ist es sowieso eine gute Idee, alle Eier in einen Korb zu legen.
Die klassische alte Börsenweisheit, würde ich sagen, ne? Nie auch nur eine Sache verlassen, sondern immer schön diversifizieren. Und ich würde sagen, das predigen wir auch immer in dem Format sehr detailliert.
Also wenn wir mal kurz zur KI-Blase, ja, fangen wir vielleicht mal damit an. Ich denke, viele Zuschauer wahrscheinlich, mir inklusive, also mir ist 53, aber ich habe noch sehr gut das Platzen der IT- oder der Internetblase im Kopf. Anfang der 2000er bis 2003, im März, glaube ich, war der Tiefpunkt erreicht. Und weil wir jetzt ja auch wieder einen technologischen Wachstumstreiber haben, wie damals das Internet, jetzt eben KI, ist diese Analogie einfach sehr naheliegend, dass wir jetzt wieder so einen starken Kursanstieg haben durch eine neue Technologie und dass es wieder so endet, wie es schon mal endete, nämlich mit massiven Kursverlusten in voller Breite an der Börse. Da würde ich jetzt aber sagen, Geschichte reimt sich, aber sie wiederholt sich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich im großen Feld zu einem Platzen der KI des KI-Booms kommt. Es gibt durchaus dunkle Wolken am Horizont. Die sehe ich natürlich auch. In erster Linie, also zwei Dinge machen mir, aber ich denke auch dem breiten Markt, Sorgen, was auch immer wieder für hohe Volatilitäten sorgt. Also wir hatten ja am Freitag dann die Speicherhersteller, die sind ja dann zweistellig gefallen an einem Tag. Jetzt haben sie sich in Asien, am Donnerstag, glaube ich, war es. Nee, am Freitag. Am Freitag sind sie so stark gefallen. Ach, war noch immer Ende der Woche, ja. Und SK Hynix zum Beispiel in Südkorea hat sich dann wieder erholt, gleich um 11%. Also wir haben ganz starke Volatilitäten, was natürlich auch zeigt, wie unsicher der Markt ist. Ein Problem ist natürlich, dass diese Frontier-LLM-Betreiber hochgradig defizitär sind. In erster Linie OpenAI, aber Anthropic auch. Das heißt, so quasi die Speerspitze dieser Unternehmen, die diese Technologie vorantreiben, die haben ein Cashflow-Problem. Und das ist im Prinzip tatsächlich eine Parallele zu dem, was wir Anfang der 2000er Jahre hatten, als diese meisten Internetunternehmen, diese Kombuden, kein Geld für diese großartige Ideen hatten, die das quasi toll gelesen, aber die haben kein Geld damit verdient. Das ist jetzt tatsächlich auch der Fall bei diesen Frontier-LLM-Betreibern, also bei dieser Speerspitze quasi, der technologischen Speerspitze. Damit verbunden sind wieder andere Probleme, deshalb gibt es diese massiven Investitionen in diese Unternehmen, hauptsächlich von den Hyperscalern betroffen, also von den Magnificent Seven sind da dabei, die sie dann beteiligt haben im Großen und Ganzen, die zum einen investieren in diese Unternehmen und zum anderen investieren dann in die Rechenzentren. Massiv.
Ist ja Hand in Hand.
Genau, teilweise jetzt mittlerweile negative Cashflows haben sogar. Ne? Man muss aber erstmal schaffen. Also die sind ja eigentlich immer Free Cashflow positiv gewesen, sind der Free Cashflow eingebrochen, teilweise sogar negativ. So groß sind die Investitionen, bis in einer Größenordnung 700 Milliarden Dollar oder sowas in diesem Jahr. Und immer wieder legt man eins drauf. Immer mehr, ja. Jedes Jahr wird es mehr. Und das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Zum einen ist unklar, sagen wir es erstmal so, ob sich diese Investitionen überhaupt lohnen. Wird ja abgeschrieben, innerhalb von 3, 4, 5 Jahren wird es meines Wissens abgeschrieben. Die Grafikchips etc. jedenfalls, also die Hardware, kann das überhaupt wieder eingespielt werden? Und dann ist auch noch eins klar, dass man ist jetzt schon ziemlich am Limit. Das heißt, dieses Wachstum, dieses Ausgabenwachstum, und das steht ja für einen Großteil des Ausgabenwachstums, wovon dann wieder der Hardware-Sektor in erster Linie profitiert. Das kann dann auch nicht so weitergehen. Also man kann nicht aus 700 Milliarden Dollar im nächsten Jahr 1 Billion machen und im übernächsten Jahr 1,5 oder so. Es geht einfach nicht. Das schaffen auch die Hyperscaler nicht. Das heißt, es muss jetzt innerhalb einer absehbaren Zeit, halbes Jahr, 12 Monate, 1,5 Jahre, aber nicht viel länger, muss sich das rentieren, muss der Markt sehen, dass diese Investitionen wieder eingespielt werden. Sowohl auf Seiten der Hyperscaler und dann natürlich auch die anstehenden Börsengänge. Ja, also OpenAI, Anthropic, OpenAI hat ja jetzt schon verschoben. Gab es einen Bericht vom Financial Times oder Wall Street Journal, eins von beiden. Und da gehen dann natürlich dann immer, sobald da irgend sowas passiert, dann die Alarmlampen an.
Ja. Vor allem, was relativ kurzfristig war.
Also die ganze Zeit ist das quasi diese Damoklesschwerter, die schweben die ganze Zeit über den Köpfen der Investoren. Und sobald da irgendeine Meldung geht, die es wahrscheinlicher macht oder sie wieder daran erinnert, dass es dieses Damoklesschwert über ihren Köpfen gibt, dann können die Kurse wieder einbrechen. Das Ganze wird natürlich dadurch noch verstärkt, dass es tatsächlich Aktien gibt, die halt auch teuer sind. Jetzt rede ich die ganze Zeit negativ.
Ich wollte gerade sagen, wir gehen vielleicht mal weiter, ne? Was machen wir denn jetzt?
Nee, ich will auch positiv reden. Also meine Grundannahme ist zunächst einmal, wie bei der Internetblase auch, das Internet ist auch gekommen, um zu bleiben. Also KI ist auch gekommen, um zu bleiben. Die Frage ist, wer damit Geld verdient. Und zwar nachhaltig. Der schwächste Bereich und das schwächste Glied in der Kette sind diese LLM-Betreiber, diese Frontier-LLM-Betreiber, die hochdefizitär sind. Dann kommt als Mittelglied quasi die Hyperscaler, die Gott sei Dank alle Geschäftsmodelle haben, mit denen sie sehr viel Geld verdienen, aber wo man nicht weiß, ob sie mit diesen großen Rechenzentren, die aufgrund des KI-Booms erstellt werden, ob sie damit Geld verdienen können. Das stärkste Glied in der Kette momentan sind eben diese Schaufelverkäufer sozusagen, ist der Hardware-Bereich. Und der hat es eigentlich ganz gut, komfortabel, weil seine Großkunden momentan sind ja in erster Linie also sind's die Hyperscaler. Aber sehe ich auch in meiner Firma, also wir bauen uns auch unabhängig jetzt von Cloud und so weiter ein eigenes kleines Rechenzentrum, wenn man so will, auf, um unabhängig zu werden. Also zum einen unabhängig zu werden von Anbietern wie Cloud etc., also man dann seine eigenen LLMs laufen kann. Wo man ja auch nie weiß, es ist ein Fable oder Mythos, wird plötzlich abgestellt, weil die US-Regierung da kommt. Man will sich ja nicht dem abhängig, komplett abhängig machen. Und es sind natürlich auch Kosten damit verbunden. Und es gibt da natürlich auch gute LLMs, die nicht von diesen Frontier-LLM-Betreibern kommen, aus China oder anderen Ländern. Und die kann man dann lokal laufen lassen. Das ist nochmal ein Thema, was die Frontier-LLM-Betreiber ein Problem natürlich für die darstellt. Ne?
Ja,
weil
klar,
viel billiger auch, sogar wenn man die offiziell nimmt und nicht auf lokale Hardware laufen lässt. Aber was ich noch sagen möchte, also diese Schaufelverkäufer, die sind gar nicht unbedingt darauf angewiesen bezüglich Hardware, dass jetzt die Hyperscaler in großem Maße abnehmen. Nämlich sobald die Hyperscaler ihre Investitionen zurückfahren, dann wird der restliche Markt das aufsaugen. Kann ich natürlich nicht sagen 1:1 und ob dann die Margen sinken werden, beziehungsweise wie schnell sie sinken werden. Aber momentan sind Riesenprobleme da, überhaupt Hardware zu bekommen. Grafikkarten, Speicher, also Riesenprobleme
da.
Micron hat ja zum Beispiel komplett den Consumer-Bereich eingestellt zu bedienen. Komplett eingestellt.
Das ist Wahnsinn. Ja, ich meine, Apple hat ja auch gesagt, dass das alles teurer wird, einfach weil die Beschaffung.
Ja, natürlich. Haben sie auch versucht rauszögern, die Preiserhöhungen? Haben sie versucht rauszuzögern? Haben gesagt, da ist kein Ende absehbar. Ja. Es ist kein Ende absehbar, dass sich das jetzt normalisieren wird. Problem ist natürlich, dass der Markt es auch sieht und dass einige Aktien, ich teile vielleicht mal was dann und zeige das, einige Aktien im Hardware-Bereich auch richtig teuer mittlerweile sind. Das einfach mal kurz zu visualisieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel Micron nehmen oder irgend sowas Und dann haben wir hier, was ich da den Aktienkurs zum Beispiel anguckt, erstmal ist natürlich schon massiv, ne, wie das Ganze hier gestiegen ist. Vorher ein Kurs von $80 und jetzt halt über $1.000. Und dann ist natürlich schon klar, dass der Markt da irgendwo auch nervös wird. Auf der anderen Seite muss man es natürlich immer im Verhältnis sehen. Der Kurs zeigt natürlich nur einen Teil der Wahrheit, weil wenn der Gewinn stark steigt, und das tut er ja, hier sieht man die Gewinnentwicklung, na, man sieht ja das, wir sind bereits beim Abheben. Wir kamen quasi hier 2024, krummes Geschäftsjahr, 70 US-Cent Gewinn. Jetzt der Gewinn $44. Also 70 Cent, $44, wenn wir hier die Prognose uns angucken und dann nochmal vervierfacht innerhalb von, ja, 1,5 Jahren oder knapp 2 Jahren ungefähr. Und wenn man das dann Ganze in Bezug zueinander setzt, also Kurs und Gewinn, dann kommt man natürlich hierhin zum Kurs-Gewinn-Verhältnis. Hier sieht man auch gleich wieder, dass es nicht zuverlässig ist, dass es quasi, deshalb denkt man ja auch, hat man auch Angst vor Boom und Bust. Also wenn man sich nur den Bereich hier anschaut, dann sieht man, dass wir hier eigentlich einen Zykliker haben, ne? Und damit eigentlich, mit so Zyklikern ist auf lange Sicht eigentlich kein Geld zu holen. Weil in guten Phasen, wenn der steigt der Gewinn, in schlechten Phasen ist, geht er wieder verloren, gehen wir in eine Verlustphase über, und dann gehen die Kurse wieder nach unten. Und jetzt plötzlich haben wir was ziemlich Atypisches, nämlich einen Superzyklus quasi vor uns. Und die Frage ist quasi, wie lange dieser Superzyklus dauert, ne? Wie nachhaltig der ist. Und wenn wir das jetzt ins Verhältnis zueinander setzen, ich gehe mal kurz hier rein, dann sehen wir hier, dass wir jetzt momentan ein Kursgewinnverhältnis bei Micron haben von 22. Früher hatten wir Kursgewinnverhältnisse, die lagen bei 3, 4. Also 22 könnte man jetzt sagen, ist ja gar nicht so teuer, ist ja günstiger als Coca-Cola. Beispiel für ein Unternehmen wie Micron.
Ja, die
Und
Zeiten haben sich geändert.
Coca-Cola hat ein teures KGV. Ne? Also ja, Coca-Cola ist immer noch teurer als Micron. Hier war Coca-Cola war kurz billiger als Micron. Und dann sieht man hier das Gewinnwachstum, ne, was prognostiziert ist. Und deshalb baut sich das auch so massiv ab hier. Plötzlich ist dann Micron im Spieljahr 2027 dann theoretisch, wenn es so kommt, dann müssten sagen, hat es wieder ein niedrigeres KGV als 7. Aus der Perspektive plötzlich wieder spottbillig fast, könnte man sagen. Aber die Frage ist halt, kommt es so oder kommt es nicht so, dass der Gewinn so stark ansteigt? Und das kann, also ganz ehrlich, eigentlich so keiner sagen. Also ich bin relativ zuversichtlich, eigentlich, also vom persönlichen Gefühl her, dass die Nachfrage jetzt auch auf absehbare Zeit dieses und nächstes bestimmt auch noch so erhalten bleibt, dass ein weiterer Gewinnsprung noch durchaus möglich ist. Und ich rechne jetzt erstmal, wenn KI-Aktien jetzt fallen sollte, dann glaube ich nicht, dass Hardware der Auslöser ist, sondern glaube ich, dass ein gescheiterter Börsengang zum Beispiel von OpenAI oder so wäre. Und die würden dann mitgezogen werden. Und das könnte dann aber wiederum eine Einstiegschance sein. Das ist so meine Einschätzung, wie ich das Ganze erstmal sehe. Und es gibt ja noch Fragen hier, ne?
Vielen Dank, Thorsten. Ja, ich würde sagen, ich habe einen Blick auf die Fragen und wir schauen uns vielleicht schon mal eine der Aktien an, die du mitgebracht hast.
Ah, ja, richtig, richtig. Jetzt geht es eigentlich darum, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Also es gibt Hardware-Aktien, wo ich sage vielleicht noch eine Geschichte. Ich habe mehr oder weniger meine einzelnen Hardware-Aktien im Großen und Ganzen verkauft. Ja, ich habe sie verkauft und ich bin dann in ETF eingestiegen. Ich habe zwei ETF. Ich zeige das ganz kurz vielleicht. Also keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, aber das kam ja schon. Das sind eben ETF-Finder. Und ich habe mir diesen hier zum Beispiel zugelegt, das ist ein HSBC, Nasdaq Global Semiconductor, weil ich einfach hier schwerpunktmäßig in Hardware reingehen wollte. Ich habe das schon als stärkstes Glied der Kette besprochen. Und man sieht hier die Aktien, die dann da drin sind. Und der ETF beispielsweise, der investiert dann hier, man sieht es auch hier, also hier in den USA, Taiwan, Südkorea, Niederlande, Japan, Bermuda etc. Also man hat quasi bis auf China alles drinne. Den kompletten Hardware-Bereich ist natürlich auch dann entsprechend volatiler ETF. Und ich wollte auch noch China haben, tatsächlich. Da auch Schwerpunkt Hardware-Bereich, da habe ich mir dann diesen ETF hier ausgesucht. Also der ist ein China. Und wenn man hier wieder in die Sektoren geht, dann sieht man ja auch, also Halbleiter, Informationstechnologie etc., aber auch ein bisschen Batterietechnik und andere Dinge. Ich weiß, natürlich ist China nicht jedermanns Sache, sowieso. Aber das ist, wie ich das gelöst habe, da auch rein zu investieren. Aber nichtsdestotrotz, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und ich habe mir ein paar Aktien ausgesucht, auch wo man ebenfalls investieren kann und was jetzt mit KI nichts zu tun hat. Natürlich, wenn alle Aktien irgendwie, wenn es einen riesigen Crash kam, gibt irgendwann mal, was wir jetzt erstmal nicht hoffen, dann erwischt es auch alle Aktien in einem gewissen Maße. Aber es gibt Aktien, die interessant sind und eben aus ganz anderen Branchen kommen. Eine dieser Aktien wäre beispielsweise MSCI. Kennt wahrscheinlich jeder den MSCI World. Und MSCI ist ein Indexanbieter, ist der Weltmarktführer bei den Indexanbietern. Nicht in den USA, da ist es S&P Global. Aber weltweit gesehen sind sie da der Weltmarktführer. Und wir haben verschiedene Bereiche hier, in denen die ihr Geld verdienen. Und dieser Indexbereich ist eben der Bereich, wo MSCI ganz stark profitiert vom ETF-Boom, der ja ungebremst weitergeht, unter anderem jetzt dann auch in Deutschland mit dem Altersvorsorgedepot, was eine gute Sache ist.
Riesenthema.
Ein großes Thema.
Ich glaube, da blicken wir alle mit Spannung aufs nächste Jahr.
Ja, genau. Und MSCI macht bereits hier fast 60% des Umsatzes mit diesen Indizes.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja auch, glaube ich, immer so, wenn man also praktisch ein ETF auflegen möchte auf eine MSCI, dann verdienen wir ja daran.
Ja, ja, richtig, richtig. Die zwacken sich quasi einen Teil der Total Expense Ratio ab. Und je mehr Geld dann in diesen ETFs liegt, umso mehr Geld verdienen die halt auch damit. Und es ist hochlukrativ. Ich glaube, hier zeigt man auch die Index. Hier sehen ja dort die, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt hier, aber die operative Marge liegt in dem Segment bei sage und schreibe 76%, lag es also im letzten Geschäftsjahr. Und das ist schon massiv. Also die machen ja noch andere Sachen. Ungefähr 40% des Umsatzes verdienen noch mit anderen Dingen, beispielsweise vergeben sie auch Scores etc. für ESG, also diese Nachhaltigkeitsthemen und gute Unternehmensführung. Und sie sind auch hier bei Private Assets. Da geht es darum hier, wie das Unternehmen Datenanalyselösungen für Private Equity, Private Credit und Real Estate an. Das heißt, das sind dann nicht börsennotierte Anlagemöglichkeiten, die sie dann hier ebenfalls unter die Fittiche nehmen und analysieren und transparent machen. Also es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und die verdienen aber mit allen Segmenten gut Geld. Und am Ende sieht man dann hier die Gewinnentwicklung von MSCI. Und es sieht natürlich schon beeindruckend aus. Jetzt schütten auch Dividende aus. Das sind die blauen Balken, die steigen auch die ganze Zeit. Dividendenrendite liegt es bei 1,3%. Das Dividendenwachstum liegt bei, hier ziemlich dynamisch, so 15% jetzt geschätzt auf laufende Geschäftsjahr. Und in der Vergangenheit lag es sogar bei um die 20% pro Jahr, indem die Dividende erhöht wurde. Und man sieht auch, sie ist auch schön gedeckt. Das ist insofern alles gut. Man sieht auch hier steigende Umsätze, steigende Margen. Also das skaliert auch wunderbar, dieses Geschäftsmodell. Und dann ist natürlich auch immer noch wichtig, was so die Bewertung angeht. Also wir machen das natürlich alles hier im Schnelldurchlauf jetzt ein bisschen.
Na klar.
Ne? Andere Aktien. Wichtig ist dann auch immer die Bewertung. Dann gehen wir wieder in diese Multiples rein. Dann sieht man hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie sich das so entwickelt hat. Und ich sage jetzt mal, ist jetzt kein super Schnäppchen. KGV liegt bei ungefähr knapp 34, im 10-Jahres-Mittel 34 und 35 gewesen. Also hier waren sie mal massiv überbewertet. Auch während Corona dann hier bis Ende 2021 hatten die KGVs über 60. Mittlerweile hat sich das aber wieder normalisiert. Und hier kann man dann auch eventuell ein Kauflimit setzen. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, wenn man sich ganz eilig hat oder gestaffelt einsteigen, dann entsprechend zum Zuge kommen. Das Gute ist aber, weil wir hier ein Gewinnwachstum haben, so im Mittel und ist auch relativ zuverlässig, hier vor allem beim bereinigten Gewinn, wir haben ja so ein Gewinnwachstum von eigentlich immer so 13-14% jedes Jahr. Und das heißt, wenn man eine solche Aktie zum fairen Wert kauft, ich hole mal den fairen Wert, zeige ich hier an, hier, man kauft die quasi zum fairen Wert, momentan sind wir leicht in der Unterbewertung drin, dann kriegt man eben auch so eine Rendite pro Jahr, die ähnlich groß ist. Sie ist jetzt hier höher, weil man bei einer leichten Unterbewertung einsteigt und ja auch nochmal dann Dividende oben drauf kriegt. Hätte man hier, wenn man das einfach out of the box so nimmt, eine Renditeerwartung von 16% pro Jahr. Man kann sich auch noch hier die Kursziele anzeigen lassen, Analysten. Und hier in der Mitte ist dann die Konsensschätzung und die deckt sich mehr oder weniger sogar mit dem, was wir hier out of the box mit einem fairen Wert haben. Also MSCI wäre jetzt quasi eine Möglichkeit, wie man diversifizieren könnte.
Ganz kurz dazu hatte Lars auch noch mal eine Anmerkung, beziehungsweise ist auch schon fast eine Frage, weil er meint, naja, MSCI ist ja wirklich extrem hoch bewertet und Fondsanbieter versuchen ja irgendwie diese Lizenzgebühren zu umgehen, ne, mit eigenen Indizes. ESG war vielleicht auch schon mal besser mit den Einnahmen. Wie siehst du das jetzt, wo du auf die Zahlen schaust.
Es gibt durchaus Indexanbieter wie, gut, ich sage das nicht, das ist zu detailliert, aber wie Solactive, die günstiger sind. Aber es ist nun mal so, dass MSCI ein großer Name ist bezüglich Marketing für die entsprechenden ETFs, die aufgelegt werden. Das ist schon zugfeiert. Vor allem natürlich MSCI World, aber auch andere. Und es gibt diese günstigen Anbieter, ja, aber es hat sich noch nicht durchgesetzt. Und ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum sich das ändern sollte, weil die Total Expense Ratio ist ja trotzdem, jetzt zeige ich es dir noch, ja, ich gehe dann gerne in den ETF-Finder rein, ist ja jetzt nicht so, dass die MSCI World ETFs, also wir sehen hier diese ganzen Indizes, auf denen die ETFs basieren, und die Total Expense Ratio ist hier. Und es ist ja jetzt nicht so, dass 0,18% von der Total Expense Ratio so unglaublich hoch wären. Ja? Hier ist nochmal MSCI All Country World Index 0,2%, 0,12%. Also das ist nicht so, dass ein ETF-Anbieter jetzt gravierenden Nachteil hätte, dadurch, dass er jetzt nicht mehr irgendwie preislich wettbewerbsfähig wäre, weil er seinen ETF auf einen MSCI-Index aufbaut. Ich denke, da ist der Marketing-Effekt durchaus attraktiv. Und wenn man jetzt mal, S&P ist ja auch nicht günstiger, gehe ich mal schwer davon aus als MSCI. Und es alle großen, ich mache mal hier die 100 größten, das ist sortiert nach Fondsgröße. Und wenn man das mal liest, dann ist alles entweder S&P oder MSCI. Okay, Financial Times Exchange, also FTSE ist noch da. Aber ansonsten alles S&P oder MSCI. Alles S&P und MSCI. Euro-Stocks kommt dann noch irgendwann, ne? Aber das ist wieder was anderes, regional. Und dann diese Billiganbieter wie Solactive, die findet man da erstmal gar nicht. Russell 2000, aber auch wieder was Eigenes. Also insofern mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Es ist auch so, dass die komplett KI kann da nicht kommen, ja. Dass da jetzt zum Beispiel Anthropic oder irgendjemand sagt, wir machen jetzt eigene Indizes, legen wir jetzt auf mit Hilfe von KI. Allgemein, jeder neue Anbieter müsste bei Null anfangen. Das heißt, der hätte gar kein Asset Under Management. Der müsste quasi andere dazu bewegen, wegzugehen. Also ob das jetzt Solactive ist oder irgendein neuer Anbieter, die würden alle mit Null anfangen. Die wären alle defizitär. Die würden sagen, hey, ich habe einen Index, bitte komm zu mir. Und dann so, ja, warum sollen wir wechseln? Wer wechselt denn schon einfach so freiwillig? Für 0,01% oder 0,02% von der Total Expense Ratio.
Ja, guter Punkt. Vielleicht gucken wir uns auch im Anbetracht der Zeit schon mal die nächste Aktie an.
Ach ja, richtig. Warte mal.
Es ist immer schwierig, ne? Es gibt so viel zu sagen.
Ja. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, ich sag's mal kurz. Netflix habe ich, Rollins habe ich, McDonald's und Next Era Energy habe ich noch aufgeschrieben. Also allgemein ist es ja auch so, habe ich nämlich ganz vergessen zu erwähnen am Anfang, Energie ist ja auch noch so ein Thema bezüglich KI. Da wären jetzt so Unternehmen wie zum Beispiel, da gibt es unterschiedliche, aber Next Era Energy habe ich mir da mal rausgesucht. Es sind nämlich auch interessante Dividendenzahler. Und ja, also Dividendenzahler habe ich schon gesagt, 2,7% Dividende, ist sogar ein Dividendenaristokrat. Und die Dividende wächst hier im Schnitt um 10%. Und das Ganze ziemlich zuverlässig. Also das ist der Mittelwert auf 10 Jahre, auf 5 Jahre und geschätzt 9,25% jetzt. Und wir sehen hier die Gewinnentwicklung, ist ein bisschen unstetig, aber im Großen und Ganzen verläuft es quasi in die richtige Richtung. Und wir haben hier zwei Segmente drin. Das ist immer ganz interessant. Also es gibt im Prinzip zwei Arten von Unternehmen, die da so in der Branche sich tummeln. Das eine sind die Versorger, diese Stromdurchleiter, die die Infrastruktur haben für den Strom. Die sind dann reguliert. Das heißt, die haben staatlich quasi festgelegte Vergütungssätze, die sie kriegen. Das macht die extrem gut planbar. Und dann haben wir noch die eigentlichen Stromproduzenten, ne? Wo es nicht ganz so planwirtschaftlich vorangeht, wo man ein bisschen mehr Risiko hat, aber theoretisch auch ein bisschen mehr Rendite noch dabei sein kann. Next Era Energy ist in beiden Segmenten drin. Wenn man kurz das Profil nochmal anschaue, da steht das hier auch nochmal schön beschrieben. Dieses Florida Power and Light, das wäre das Grüne hier, also das größere Segment quasi. Da sind sie der regulierte Versorger. Ja? Hier verteilen sie quasi den Strom. Und dann in dem anderen Segment, Next Era Energy Resources, da haben sie die ganz stark bei erneuerbaren Energien drin. Das ist einer der größten, sogar der größte in den USA. Und hier unten steht es auch drin, ne? Sie profitieren vom steigenden Strombedarf durch auch KI-Rechenzentren. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, gehen wir in die Bewertung rein, dann sieht man ja auch am Schnitt, wir haben einen KGV hier von 23, Schnitt 24, im Prinzip genau wie bei MSCI, also sind natürlich günstiger als MSCI jetzt, deutlich um 10 Punkte gut, aber die waren auch leicht günstiger noch als im 10-Jahres-Schnitt. Und man sieht hier auch, dass wir weiter wachsen werden, das ist entsprechend auf den aktuellen Kurs bezogen. Es würde dann auch das KGV sinken, wenn ich auf einen fairen Wert jetzt ganz kurz hier reingehe, wieder out of the box schon einblende, kann man alles anpassen, aber das sparen wir uns mal. Da sieht man auch hier, der Kurs ist leicht unterhalb des fairen Werts und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 12% jährlich für die nächsten 3,5 Jahre ungefähr. Danach packt ein bisschen ab aufs eigentliche Wachstum, also so 10% inklusive Dividende. Und hier sehen wir auch wieder, dass die Konsensschätzung im Prinzip fast am fairen Wert ist, fast genauso wie es auch bei MSCI war. Man kann auch in ETFs investieren im Stromsektor. Da habe ich übrigens auch gemacht. Wenn ich jetzt wieder auf meine Merkzettel gehe hier mit ETFs, da gibt es zum Beispiel einen hier, iShares S&P 500 Utilities. Und hier sieht man dann, welche Unternehmen da quasi drinnen sind. Und NextEra Energy ist sogar das größte, fast 20%. Und es sind alles entweder Stromproduzenten oder Versorger. Jetzt aber alles USA, ja. Da ist es völlig egal, also wer die Grundüberzeugung quasi hat, dass KI gekommen ist, um zu bleiben und immer weiter noch ausgebaut wird, immer mehr verwendet wird, in immer mehr Unternehmen quasi Einzug hält, dass quasi immer mehr Strom benötigt, ist dann auch völlig egal, ob jetzt der Börsengang von OpenAI scheitert oder nicht, ob sich die Investitionen der Hyperscaler dann am Ende rentieren oder nicht, ob Hardware-Aktien überbewertet sind oder nicht. Der Strom wird gebraucht. Ja. Nachfrage erhöht sich. Einfach deshalb, weil LLMs benutzt werden. Das ist auch völlig egal, welche LLMs es sind, ob es die von China sind oder Frontier-LLMs. Die sind immer dabei, die profitieren quasi immer davon und schütten auch noch Dividende aus. Das wäre eine Geschichte. So, mal gucken, gibt es wieder interessante Fragen?
Ja, tatsächlich ist auch nochmal so ein bisschen die Diskussion zum Thema, weil wir jetzt ja sehr stark uns auf die USA fokussieren mit den vorgestellten Aktien und ETFs. Wie siehst du das denn mit Schwellenländern oder Japan beispielsweise?
Also in China war ich ja kurz schon unterwegs über einen ETF, den ich gesagt habe, dass ich da investiert bin. Ich halte China für einen interessanten Markt, weil die da also wirklich gute Sachen machen. Die Zeiten, dass China einfach die verlängerte Werkbank der Industrieländer war, ist lange vorbei. Also die setzen mittlerweile Akzente. Und immer wenn quasi die USA versuchen, die irgendwie einzuschränken, zu behindern, geht es nach hinten los. Also immer wenn sie quasi sagen, jetzt wir haben jetzt Exportverbot von CPUs, GPUs, von Lithografiemaschinen oder was weiß ich, dann erkennt China, dass, okay, wir dürfen uns den nicht länger ausliefern, wir müssen autark werden, wir ziehen unsere Industrien hoch. Sie sind noch nicht cutting edge, also in Softwarebereichen schon, auch in anderen Bereichen natürlich, wie erneuerbare Energien, sie sind noch nicht cutting edge im Halbleiterbereich, aber ist nur eine Frage der Zeit, bis sie da dann irgendwie komplett aufgeholt haben, über Industriespionage, Fleiß und andere Dinge. Insofern halte ich das für einen sehr interessanten Markt. Japan ist auch interessant, aber auch interessante Halbleiteraktien wie Disco Corporation, Tokyo Electron, Lasertech und andere sind aber teilweise auch wahnsinnig teuer mittlerweile. Dasselbe wie Südkorea. Also hier würde ich jetzt nicht unbedingt Stockpicking betreiben in der Halbleiterbranche. Hier würde ich dann eher hingehen und solide Dividendenzahler holen, in erster Linie in Japan. Da gibt es viele qualitativ hochwertige Unternehmen. Itochu zum Beispiel kam jetzt auch wieder ein bisschen zurück. Warren Buffett hat ja da investiert. Und Japan eignet sich auch sehr gut zum Diversifizieren, meiner Meinung nach.
Tatsächlich war auch noch mal eine Frage, ich weiß nicht, ob es zu weit geht, aber vielleicht hast du da ja auch eine Meinung zu. Zum Thema Rotation möchte Hans-Joachim wissen, wenn wir jetzt das Geld aus diesen KI-lastigen Werten sehen, was abgezogen werden könnte, ist halt die Frage, wo könnte das dann landen? Ist das auch schon was?
Eine Antwort habe ich im Prinzip bereits gegeben, die Versorger.
Genau.
Versorger und Stromproduzenten, also das halte ich allgemein für interessant. Und dann noch viele klassische Dividendenaktien, die jetzt auch günstig bewertet sind. Es ist jetzt zwar USA, aber ich habe jetzt eher McDonald's zum Beispiel auf dem Schirm. Da habe ich jetzt vor kurzem auch zugekauft. Was auch super ist, zum Beispiel Union Pacific. ist zum Beispiel auch ganz toll. Auch wieder eine Aktie aus den USA, okay. Also quasi Eisenbahn. Die haben natürlich durch die Schienen schon massiven Burggraben. Und durch die geplante Reindustrialisierung der USA profitieren die quasi dann nochmal doppelt, wenn mehr auch wieder produziert wird in den USA. Gucken wir mal, wie erfolgreich es ist. Aber durch die Zollproblematik etc. und auch durch die politischen Unsicherheiten, man will sich ja jetzt nicht China, aber beispielsweise auch nicht Taiwan komplett ausliefern. Was ist denn da, wenn es da mal wirklich Spannung über die Spannung hinaus Konflikte gibt zwischen China und Taiwan? Dann wäre es gut, wenn wir auch noch eine heimliche Chip-Industrie hätten. Nicht nur Intel, sondern Taiwan Semiconductor auch selbst, die ja, glaube ich, in Arizona ein Riesenwerk hinstellen für x Milliarden. In Europa gibt es natürlich auch gute Dividendenzahler. Also denken wir jetzt zum Beispiel, vielleicht nicht jedermanns Sache, an British American Tobacco oder sowas. Tabak sind eine meiner Lieblingsaktien, was zuverlässige Dividendenzahlungen angeht. Finde ich ziemlich cool, was wir hier noch haben, außerhalb von USA. Also hier Europa, Allianz geht immer. Wenn in Deutschland irgendwas läuft, trotz der Industrialisierung, dann sind es Versicherungen. Ja? Die German Angst hat es möglich gemacht, dass wir hier den weltgrößten Versicherer haben, nämlich die Allianz. Also sobald die Allianz, wenn die jetzt nicht gerade teuer ist, dann kann man die immer kaufen, wenn man auf Dividenden steht. Momentan ist die Allianz leider etwas teuer. Deutsche Telekom kam gerade ein bisschen unter die Räder. Ich glaube, wegen Starlink, Deutsche Post, Novo Nordisk wäre antizyklisch. Novo Nordisk natürlich günstig ist. Wir hatten kurzfristig 5% Dividende. Mittlerweile haben sie aber, glaube ich, immer noch 4% Dividende. British American Tobacco habe ich erwähnt. Unilever, für die einen ist es ein Langeweiler, für die anderen ist es einfach ein Stabilitätsanker. Rio Tinto, klar, Rohstoffe. Geht, ist aber zyklisch. Aber hier ist auch natürlich auch interessant, Immobilienunternehmen, also REITs, ist auch immer interessant, auch wenn es aus den USA ist. Aber man sieht, es gibt schon ein bisschen was.
Ich würde sagen, eine Frage können wir auf jeden Fall noch beantworten. Und zwar wird auch noch mal gefragt, wie ist es denn mit den Daten, die auf deiner Webseite sind? Woher kommen die? Wie werden die verifiziert? Wie funktioniert das Ganze?
Also das hier sind unsere größten Datenlieferanten. Ja. Also Morningstar, Factset für die außerbörslichen Kurse, vor allem auch lang und schwarz. Von denen kaufen wir quasi die Daten ein. Wir ziehen die jeden Tag, synchronisieren die jeden Tag. Die Kurse holen wir uns stündlich, weil wir stündlich die ganzen Kennzahlen neu berechnen. Also das KGV, die Dividendenrendite etc. Das ist alles stündlich aktualisiert. Wir liefern uns die Rohdaten und wir berechnen daraus seit mittlerweile knapp 10 Jahren unsere eigenen Kennzahlen, wie beispielsweise Stabilität des Gewinns, Stabilität der Dividende, solche Dinge. Je nachdem, welche Kennzahl es ist, woanders gar nicht gibt. So ist es. Und ja, Fehler passieren immer. Also es gibt keine Webseite mit Finanzdaten, die keine Fehler hätte. Aber wir haben sehr viele Qualitätschecks etc., alles mögliche eingebaut. Und Morningstar und Factset sind schon ganz zuverlässige und gute Datenlieferanten, kann man schon so sagen, für Fundamentaldaten.
Sehr schön, danke für den kurzen Exkurs. Ja. Ich hoffe, das hat die Frage gut beantwortet. Ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht hat es ja auch jemand anderen irgendwie nochmal einen Finger gejuckt, das zu fragen. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Thorsten, und uns viele interessante Einblicke gegeben hast.
Okay, und gerne, hat Spaß gemacht.
Das freut mich.
Ja. Hoffe den Zuschauern dann auch. Hoffe, war ein bisschen was Inspirierendes dabei. Bedanke ich mich bei dir und bei den Zuschauern.
Vielen Dank. Und wer jetzt Interesse hat, nochmal reinzuhören, nächste Woche Montag sprechen wir nochmal zum Thema Depotabsicherung, wo wir gerade das Thema Versicherung kurz angesprochen hatten bezüglich Allianz. Und dann würde ich sagen, noch eine restliche schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Thorsten, wie gesagt, dass du da warst. Und wir freuen uns über das ganze Interesse und die ganzen Fragen, die reingekommen sind.
Tschüss.
Ciao.